An einem milden Frühsommerabend machen sich Dr. B. und seine Kolleginnen Lisa und Caro auf den Weg. Sie suchen sich ein idyllisches Kiesbänkchen an der Wertach, um umgeben von einem alten Autoreifen und geleerten Wodkaflaschen über Sophie Cayets Adressbuch zu sprechen. Die Erzählerin findet das Adressbuch eines gewissen Pierre D. und startet ein Experiment. Sie trifft sich mit Freunden und Familie, um Erkenntnisse über Pierre D. zu erlangen. Nach und nach lassen diese Erkenntnisse ein Bild vor dem inneren Auge entstehen. Dennoch bleibt dieses Bild trotz verschiedener, interessanter Facetten gleichzeitig leer. Sophie Cayet hat diese Begegnungen mit den Menschen aus Pierres Adressbuch dokumentiert. 1983 erschienen diese Dokumentationen einen Monat lang als Serie in der französischen Tageszeitung Libération. Damals lösten sie einen Skandal aus. Heute wahrscheinlich auch, nur unter dem neuen Begriff Stalking. Heute finden wir im Café vermutlich kein verlorenes Adressbuch mehr. Vielleicht ein Smartphone. Dank Instagram, Google, Facebook und Co. ist es ein leichtes, verschiedene Aspekte einer Person herauszufinden. Man gibt wenige Schlagwörter in eine Suchmaschine ein oder ruft das Profil desjenigen auf. Aber gelingt ein Kennenlernen so besser? Werte Zuhörer, haben Sie schon einmal eine Person digital erkundet, vielleicht sogar gestalkt? Auf Dating-Plattformen à la Tinder stellen sich Menschen mit Hilfe weniger Bilder, Sentenzen oder Pseudo-Wisdoms vor. Die einen zeigen ihr pornösestes Duckface, ihre Thigh-Gap oder den Monster-Bizeps. Die anderen lichten sich beim Eiswasserfallklettern, mit der anspruchsvollen Lektüre oder beim Kröten über die Straße tragen ab. Auf jeden Fall skizziert man ein Bild seines eigenen Lebens, wie man sich gerne sehen würde. Am besten authentisch, selbstbewusst und mit beiden Beinen im Leben stehend. Ist es möglich oder besser will man ein authentisches, bruchloses Bild abgeben? Heute im Zeitalter der sogenannten Achtsamkeit wird oft postuliert, dass es wichtig sei, authentisch, man selbst, mit sich im Reinen oder angekommen zu sein. Für mich sind das inhaltsleere Begriffe. Was soll das bedeuten, authentisch, also echt zu sein? Ist das überhaupt relevant oder erstrebenswert? Ist nicht alles, auch das Sich-Verstellen, ein authentischer Teil meiner selbst? Ist nicht das gesellschaftlich Aufgezwungene, von dem ich mich vermeintlich befreien muss, für mich genauso echt wie das angeblich Unverstellte? Was ist echt? Ist Wissen, was man will, echt oder darf man als Mensch widersprüchlich sein? Die Gleichung, je mehr eine Person über ihr Leben teilt, desto besser lernt man sie kennen, geht nicht auf. Ist es nicht reizvoller, jemanden zu treffen, der nicht schon vermeintlich jeden Aspekt seines Lebens ablichtet? Denn je weniger man, hoffentlich nur im übertragenen Sinne, blank zieht, desto mehr gibt es zu entdecken. Sehr verehrte Zuhörer, achten Sie stets darauf, dass Ihrem so konzipierten Bild noch zahlreiche Puzzleteile fehlen, die jederzeit eingefügt oder ausgetauscht werden können.
Also, wir wollen heute anfangen, über uns zu sprechen, und zwar, weil wir über Sophie Cayets Das Adressbuch sprechen wollen. Ihr werdet später verstehen, was es damit auf sich hat. Wir haben beschlossen, also wir sind Caro, Lisa und ich.
Hallo.
Hallo.
Und wir haben beschlossen, uns ein bisschen indirekt vorzustellen, nämlich mit dem Spiel. Das kennt sicher jeder, das heißt, vier Wahrheiten, eine Lüge. Eigentlich heißt es irgendwie zwei Wahrheiten
zwei und eine Wahrheiten, Lüge. Zwei Wahrheiten, eine Lüge.
Ja, ist mir wurscht. Wir haben vier Wahrheiten, eine Lüge draus gemacht, um uns ein bisschen, um ein Bild von uns entstehen zu lassen in den Köpfen der Zuhörer, weil wir ja nicht sichtbar sind. Also in dem Podcast, ne? Macht Sinn. So, warum machen wir das? Weil es in dem Buch von Sophie Cayet um einen sogenannten Pierre geht, der ein Notizbuch verloren hat. Ein Adressbuch verloren hat und eine Dame hat es gefunden und schickt ihm das zurück. Aber bevor sie ihm das zurückschickt, kopiert sie alle Einträge und trifft sich heimlich hinter seinem Rücken mit all seinen Kontakten. Nicht all seinen Kontakten, aber vielen seiner Kontakte. Und warum macht sie das?
Sie schreibt eine Kolumne für die Zeitung Libération. Und sie möchte eben ausprobieren, wie sehr sie sich seiner Persönlichkeit annähern kann, ohne ihn selbst zu treffen. Nur dadurch, dass sie seine Freunde und Bekannte trifft und sie guckt eben, was sie dadurch alles rausfinden kann.
Und das war ein richtig geiles Konzept eigentlich, oder? Mhm. Ohne sich mit ihm zu treffen, ohne ein Bild von ihm zu haben, praktisch. Ja?
Jemanden kennenlernen, ohne ihn kennenzulernen, quasi.
Genau.
Ja.
Genau. Wir machen das jetzt genauso. Wer will anfangen mit 4 Wahrheiten, 1 Lüge?
Immer der, der fragt.
Nee, Lisa, Lisa, du fängst an, okay?
Okay. Ich lese einfach vor, ja? Ich kann nicht einschlafen, wenn es komplett still ist. Ich brauche immer ein Hörbuch oder ein YouTube-Video oder irgendwas. In der Grundschule hat mich mal ein Junge für einen Jungen gehalten und ich habe einfach mitgespielt, auch noch Wochen danach, als ich ihn auf der Straße gesehen habe. Ich habe gesagt, ich heiße Robin. Wenn ich auf einer Party bin, dann muss ich meine Gesprächspartner immer wechseln. Ich ertrage es meist nicht, den ganzen Abend mit einer Person zu sprechen. Ich habe mich mit meinem Opa mal so sehr gestritten, dass wir 2 Jahre nicht miteinander gesprochen haben. Das waren 4, ne? Ja.
Mhm. Ja, wir haben aber 5, ne? 4 Wahrheiten, 1 Lüge.
Achso, da muss ich nur eine Wahrheit vorlesen.
Wie machen wir das? Wollen wir von Satz zu Satz vorgehen oder... Oder liest jeder
soll
einmal
ich noch
vor?
Eine jetzt vorlesen oder nicht?
Ja, lies mal vor.
Ich mache keine Fotos, wenn ich verreise, auf einer Party bin oder irgendwas Cooles erlebe. Ich habe nur noch ein Foto von meinem Abiball und das ist hässlich.
Okay.
Das waren es 5.
Wollen wir von Satz zu Satz?
Ja, ihr könnt euch ja beraten.
Mhm. Also was ich glaube, was nicht stimmt, ist, dass du auf Partys häufig den Gesprächspartner wechselst. Ich kenne dich nicht gut. Aber ich schätze dich so ein, dass du lieber lang und intensiv mit jemandem sprichst und es als anstrengend empfindest, wenn du an einem Abend mit 20 Menschen sprichst. Also ich glaube eher, dass du genau so bist, dass du auf einer Party mit einem Gesprächspartner dich sehr intensiv kein Smalltalk unterhältst. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das die Lüge ist.
Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das mit dem Foto ist eine Lüge, weil du bist ein Millennial und du machst 1000 Selfies am Tag. Ich glaube, die Lüge ist, ich habe nur ein Foto, wie hieß es nochmal? Ich habe nur ein Foto von meinem Abiball.
Und das ist hässlich?
Und das ist hässlich und sonst keine Fotos mehr von dir selbst.
Vom
Oder habe ich das falsch? Achso, vom Abiball, nur vom
Abiball.
Nein,
ich, das war jetzt ein Beispiel dafür, zum Beispiel, wo ich jetzt keine Fotos mache.
Okay. Also du machst nirgendwo Fotos auf irgendwelchen, bei irgendwelchen Gelegenheiten.
Ja, oder selten oder kaum, fast gar nicht.
Was waren die anderen nochmal?
Das mit dem Jungen, dich hat mal in der Grundschule die Geschichte,
das glaub
die ist
ich.
So, das glaube ich auch, weil das du das so dezidiert erzählt hast.
Also du hast so getan, als wärst du ein Junge. Okay, das ist eine Wahrheit. Richtig oder falsch? Ist es eine Wahrheit?
Ja.
Ja, okay, also wir haben recht. Was war das nächste, das erste?
Ich kann nicht einschlafen, wenn es komplett still ist.
Ist, glaube ich, auch eine Wahrheit. Mir geht es ähnlich. Mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit, dass es so viele Beschallungsangebote gibt und dass man vielleicht Ruhe schlecht erträgt. Und
vielleicht sich selbst auch nicht so wirklich erträgt, ja?
Ja, ja? Genau.
Ja, okay, also Wahrheit.
Ja.
Okay, zweite Wahrheit, was kam als nächstes?
Das mit dem Jungen.
Ja, genau.
Das hatten wir ja schon. Das war eine, war eine Wahrheit. Dann?
Mit dem Abiball.
Abiball, ja, meinetwegen, das klingt zu konstruiert, das ist eine Wahrheit.
Ja.
Ja, okay. 3. Hammer.
Dann das mit der Party und mit dem Opa.
Was war mit dem Opa nochmal?
Ich habe mich mit meinem Opa mal so sehr gestritten, dass wir 2 Jahre nicht miteinander gesprochen haben.
Ich glaube, die Party
ist eine Lüge.
Ich glaube auch. Ich schätze die Lisa so ein, dass sie gerne intensive Gespräche führt.
Ja, aber das war ja die... Was hast du gesagt? Du führst gerne intensive...
Nein, ich habe gesagt, wenn ich auf einer Party bin, dann muss ich meine Gesprächspartner immer wechseln. Ich ertrage es meist nicht den ganzen Abend.
Ja, okay, das ist eine Lüge.
Nee, das ist eine Wahrheit.
Das ist eine Wahrheit?
Okay, dann hast du dich nicht mit dem Opa gestritten.
Nein.
Okay. Ah ja,
also zumindest nicht so lange.
Okay, gut, alles klar. Kennen wir dich jetzt besser? Irgendwie ein Bild haben wir von dir. Also du magst gern viele Unterhaltungen, keine tiefen Gespräche mit einer Person. Also auf gut Deutsch, du bist ein oberflächlicher Mensch.
Kommt drauf an, aber meistens Lisa, möchte ich überall mal so ein bisschen hinhören, überall mal so ein bisschen quatschen.
Unsere Literaturhaus-Praktikantin ist ein oberflächlicher Mensch.
Genau.
Okay, also, gut.
Nun gut, wer macht weiter?
Du.
Alles klar. Also, es geht los.
Caro.
Ja, Caro. Ich bin früher sehr viel geritten, obwohl ich große Angst vor Pferden habe. Ich lüge oft wegen meines Alters, weil mir mein Alter peinlich ist.
Das ist ein guter.
Ich benutze gerne Männerduschgels, weil ich finde, dass sie intensiver und frischer riechen. Früher fand ich Reggae wahnsinnig geil und Techno scheiße.
Das könnte stimmen sogar. Wir kennen uns schon so lange. Okay,
waren das
weiter,
jetzt
weiter.
Fünf? Das waren leider vier.
Ja, macht nichts. Mhm.
Vielleicht fällt dir noch was ein.
Natürlich.
Nee, wir können da einfach vier machen. Macht
richtig,
ja nichts.
Weil dann weiß man ja eigentlich, dass es eine Wahrheit ist.
Okay, also mal, gehen, stimmt, mal, ja. Gehen wir mal von Anfang an. Okay, was war Nummer eins?
Ich bin früher sehr viel geritten, obwohl ich große Angst vor Pferden habe.
Das könnte wahr sein.
Ja, wenn ich so deine Geschichte kenne mit deiner Mom und so, dann glaube ich das sogar. Also das ist eine Wahrheit. Vielleicht hast du das auch gemacht, weil, weiß ich nicht, weil deine Mom das, oder weil du das deiner Mom beweisen wolltest. Deine Mom ist ja ein bisschen tougher, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Ja, also ist das, also für mich ist das, oder denkst du, das ist gelogen, Lisa?
Nee, ich glaube, das ist eine Wahrheit.
Das ist eine Wahrheit?
Soll ich es gleich auflösen?
Ja.
Es ist tatsächlich eine Wahrheit.
Ja, sie ist, okay, sehr gut.
Ich lüge oft wegen meines Alters, weil mir mein Alter peinlich ist.
Ich glaube, das ist die Lüge.
Das ist die Lüge, ja. Weil ich glaube, das ist dir wurscht.
Also ich kenne dich nicht so gut, aber ich schätze dich so ein, dass dir das auch egal ist.
Also mir ist es unangenehm. Ich lüge nicht wegen des Alters, aber mir ist es unangenehmer als dir, glaube ich. Das ist eine Lüge, oder?
Es ist tatsächlich eine Lüge.
Das ist dir wurscht,
gell? Auf. Wir haben tatsächlich mal irgendwann drüber gequatscht, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir ja beide 40 wurden.
Was?
Wenn ich das jetzt sagen darf.
Nein, wir sind beide, das piept mal raus, also wir sind beide...
Forever 29.
29 geworden, genau.
Ja, richtig.
Okay, aber ich dachte mir das auch so, weil ich glaube, das passt zu deiner Persönlichkeit.
Dass, ja, ich hätte dich jetzt auch nicht so eingeschätzt.
Nee. Ja.
Okay, was war das nächste?
Und das andere zwei sind dann logischerweise Wahrheiten, dass ich sehr gerne Männerduschgels benutze.
Das wusste
ich nicht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde das auch angenehmer.
Ich auch. Lustigerweise habe ich irgendwann mal gehört, dass das oft Frauen machen, die auf Frauen stehen. Dass die eben gern, dass das so ein Zeichen sei, dass die gern Männerduschgels nehmen.
Echt?
Ich mache es trotzdem unglaublich gern, vor allem im Sommer, weil ich eben finde, dass die intensiver riechen.
Weil das irgendwie herber ist, ne?
Genau.
Das erhält irgendwie länger frisch.
Finde ich auch. Ja, und das andere, das findet jetzt der Stefan wahrscheinlich wahnsinnig lustig. Ich bin früher unfassbar auf Reggae abgefahren.
Das dachte ich mal,
ehrlich
gesagt. Was ich jetzt
gar nicht mehr hören kann. Ich drehe durch, wenn ich es höre.
Doch, das dachte ich mal.
Und Techno fand ich furchtbar.
Ja, ich dachte mir das, ehrlich gesagt. Weil das ist so eine Phase, die man hatte irgendwie so Anfang der 2000er, Ende der 90er. Also wir sind 29, nochmal.
Genau. So Coming of Age, Abi, erste Studiensemester.
Genau, aber da ist es so, da hört man das irgendwie. Da hat man das gehört früher, das stimmt.
Richtig, ja.
Ja, ich habe ja auch, bevor ich irgendwie elektronische Musik gehört habe, habe ich, was habe ich da gehört?
Queen,
ja,
hast du gehört.
Grunge, Queen, genau. Also schon so... Ja, so ganz komisches Zeug, Doggy Dog und sowas.
Oh ja,
ja.
Doggy Dog.
Aber
no
auch
Crunch,
so ein bisschen Hip-Hop.
No Tricks.
Maze und sowas habe ich auch gehört und P. Diddy und...
Aber hörst du es gar nicht mehr? Oder?
Ja, nur noch so busy.
Ja.
Also ich höre eher so elektronische Geschichten. Ja. Okay, jetzt komme ich. Nummer 1. Ich vermeide es, seit ich 16 Jahre alt bin, Fotos von mir bzw. meinem Leben zu machen. Nummer 2. Ich habe ständig Angst, etwas zu verpassen. Deswegen bin ich fast nie zu Hause. Nummer 3. Ich brauche feste Rituale in meinem Alltag, sonst wird mir alles zu viel. Nummer 4. Ich liebe es mir zu Hause mit einem Buch gemütlich zu machen. Das kann ich tagelang tun. Nummer 5. Von mir stammt der Satz, mein Vorteil war, dass ich niemals wirklich gelebt habe.
Oh, das ist schwer.
Das ist schwierig. Ja.
Lisa und ich haben uns, glaube ich, bei 3 Sachen angeguckt und vehement den Kopf geschüttelt. Was ich glaube, was stimmt, ist, dass du bist sehr viel unterwegs, das weiß ich. Ob du jetzt FOMO hast, die Fear of Missing Out, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber gut, also das denke ich stimmt auf jeden Fall, dass du viel unterwegs bist.
Seid ihr euch da einig? Ich habe ständig Angst, etwas zu verpassen, deswegen bin ich fast nie zu Hause. Lüge oder Wahrheit?
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er Angst hat, was zu verpassen.
Eigentlich nicht, ne?
Weil
dazu
er auch
ist
mal
er
sagen kann, nö, mache ich nicht. Oder habe ich keinen
oder
Bock
sagen
drauf.
Wir mal so, das würde er nie zugeben, Dr.
Stimmt,
B.
Ja,
ja vielleicht...
Aber vielleicht ist es die
vielleicht
Wahrheit.
Vielleicht gibt er es jetzt das erste Mal zu.
Vielleicht also was ist es? Wahrheit oder habe ich gelogen?
Wahrheit.
Seid ihr euch einig?
Ja, okay. Wahrheit.
Wahrheit? Ja, ist eine Wahrheit. Also ich habe ständig Angst, etwas zu verpassen, deswegen bin ich fast nie zu Hause.
Ich habe die Lüge, glaube ich schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die
Lüge
habe.
Okay, jetzt gehen wir zurück zu eins. Ich vermeide es, seit ich 16 Jahre alt bin, Fotos von mir bzw. meinem Leben zu machen. Wahrheit oder Lüge?
Ich glaube, das ist wahr.
Ich würde jetzt auch die Wahrheit sagen.
Ja, vor allem, weil
es gibt Fotos von dir, aber...
Ja, das stimmt, aber wenig.
Aber
ja.
Genau, du bist jetzt niemand, der sich da...
Ich bin kein Freund des Bildes, so wie Sophie Caillet.
Richtig.
Pierre, ne?
Pierre D.
Genau, aber wir versuchen den trotzdem darzustellen. Also, beziehungsweise Lisa.
Ich versuche es.
Ja. Oh, es wird spannend.
Ich versuche ihn zu malen anhand der Beschreibungen.
Aha.
Ja, und vielleicht in verschiedenen Situationen, die die Figuren beschreiben oder die Leute beschreiben und...
Genau, sein Outfit wird ja zum Beispiel
sein
oft sehr genau beschrieben.
Ne?
Und
sein
Ziegenbart. Der Ziegenbart.
Und sein Schnurrbart und die Brille,
okay,
weil er schlechte Augen hat.
Also, wir kommen zurück zu der... Ja, also ich vermeide es, sei ich selbst. Ja, stimmt, das ist eine Wahrheit. Okay, ich brauche feste Rituale in meinem Alltag, sonst wird mir alles zu viel.
Im Leben ist das nicht wahr.
Du hast keine
Niemals.
Rituale,
das ist
oder?
Genau das Gegenteil.
Lüge oder Wahrheit?
Was sind denn die anderen nochmal?
Die anderen sind, ich liebe es, es mir zu Hause mit einem Buch gemütlich zu machen. Das kann ich tagelang tun.
Ist meiner Meinung nach
und das Letzte, von mir stammt der Satz, mein Vorteil war, dass ich niemals wirklich gelebt habe.
Das ist schwierig, das sind doch drei Lügen, Stefan.
Ich habe das Gefühl, das hat jemand anders schon mal gesagt. Also irgendwie wirkt das jetzt nicht so
Du kannst ja nicht.
Also was ist jetzt mit den Ritualen? Wir gehen jetzt einfach von Satz zu Satz. Ich brauche feste Rituale in meinem Leben oder in meinem Alltag, sonst wird mir alles
Vielleicht
zu viel.
Vielleicht sind das so kleine, die man gar nicht richtig bemerkt, die ihm aber wichtig sind. Und es sieht
Wahrheit
aber trotzdem chaotisch aus.
Das dauert mir zu lang alles.
Wahrheit.
Ja, es war. Ja,
okay.
Stimmt.
Mhm.
Ich brauche feste Rituale in meinem Alltag.
Mhm.
Müsstest du eigentlich wissen. Ich laufe ja immer zum Koop und so morgens. Ich hole mir da meinen Kaffee. Ich brauche da meine 10 Minuten Gequake mit den Leuten.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Stimmt, ja. Okay, gut. Also, nächstes. Ich liebe es mir zu Hause mit einem Buch gemütlich zu machen. Das kann ich tagelang tun.
Ich weiß, dass du gerne... Wobei, ja, ich glaube, tagelang bist du nicht der Typ, der sich mit einem Buch gemütlich macht. Weil du hast mal, glaube ich, irgendwas in die Richtung gesagt, ich habe in meinem Leben schon so viel gelesen. Für mich ist das auch oft anstrengend.
Mhm.
Wobei ich mir auf der anderen Seite sicher bin, dass das Letzte eine Lüge ist.
Das Letzte, von mir stammt der Satz...
Also, könnte ich mir
das
schon
also es ist eine Lüge, dass ich es mir zu Hause mit dem Buch gerne gemütlich machen kann und das für Tage, oder ist es die Wahrheit?
Nach dem Ausschlussprinzip ist es für mich dann nochmal die Wahrheit.
Ja, ich glaube, wenn es ein gutes Buch ist, dann kann das schon passieren.
Ja, ist eine Lüge.
Tatsächlich.
Kann ich überhaupt nicht.
Okay,
also,
okay.
Ich finde nichts schlimmer, als es mir zu Hause mit einem Buch gemütlich zu machen und tagelang erst recht nicht. Also ich kann lesen, aber... das ist bei mir immer ein Gewaltakt irgendwie.
Mhm.
Also ich komme schon rein und ich lese dann auch mal für Stunden oder sowas, aber es ist echt ein Gewaltakt.
Mhm.
Ich muss mich immer zwingen. Ich muss das scheiß Handy wegmachen.
Mhm.
Ich muss das wirklich verstecken, dass ich zu faul bin, aufzustehen. Zum Beispiel, um nachzugucken, was irgendwie auf Instagram abgeht oder auf WhatsApp oder sowas.
Mhm,
also das ist wirklich ein Gewaltakt geworden. Das war früher anders.
Okay,
aber ich glaube, so ein bisschen
die
sozialen Medien und die Wirklichkeit hat mich so ein bisschen versaut.
Ja, und dass du halt wahrscheinlich schon sehr viel gelesen hast und nicht unbedingt Page-Turner liest, sondern schwere Kosten.
Ja, also ich lese schon auch gern Page-Turner, ehrlich gesagt, aber ich finde so wenige Page-Turner, die nicht Schrott sind irgendwie oder die scheiße geschrieben sind. Das ist halt selten.
Mhm, richtig, ja.
Naja, okay, und 5, von mir stammt der Satz, mein Vorteil war, dass ich niemals wirklich gelebt habe, das stimmt.
Aber wie kannst du das sagen, wenn dein Leben noch gar nicht am Ende ist?
Ja,
mit 29 kannst du doch
nicht
sagen, du hast niemals gelebt.
Das verrate ich
Wann
nicht.
Wann hast du den Satz denn gesagt?
Ja, das verrate ich auch nicht.
Also. Wir wollen deine Diskretion hier schützen, im Gegensatz zu Sophie Caillet, die ja sehr indiskret vorgegangen ist.
So, wir haben jetzt dieses Spiel gespielt und das hat einen Grund. Es geht bei dem Buch, und zwar das ist in der Bibliothek Suhrkamp erschienen, von Sophie Caillet, das Adressbuch. Das ist ein Buch, ein wirklich komisches Buch. Wurde übrigens übersetzt aus dem Französischen von Sabine Erbrich. Das muss man auch erwähnen. Es geht darum, Ende Juni 1983 fand ich auf der Rue de Matry ein Adressbuch. Da mir die Tageszeitung Libération vorgeschlagen hatte, im Sommer desselben Jahres eine Kolumne zu beginnen, beschloss ich, das Adressbuch komplett zu kopieren, bevor ich es an seinen Besitzer zurückschickte. Ich wollte die darin verzeichneten Kontakte anrufen und sie bitten, mir den Besitzer des Adressbuchs zu beschreiben. Ziel des Ganzen war es, diesen Mann kennenzulernen, ohne ihn je zu treffen und ein Porträt von ihm anzufertigen, abhängig von den Erzählungen seiner Kontakte und vom Zufall. Das Projekt wurde zwischen dem 2. August und dem 4. September 1983 als Kolumne in der Libération veröffentlicht. Meine Texte mussten immer 3 Tage vor Erscheinen eingereicht werden. Das hat die Sophie Carrier als Vorwort geschrieben im September 2019. Mhm. Wirklich ein interessantes Projekt. Sie findet ein Adressbuch auf der Straße, sie steckt es ein und dann schickt sie es ein paar Stunden später an seinen Besitzer zurück, hat aber alles kopiert. Und dann will sie so die Personen, die im Adressbuch genannt werden, ruft sie einen nach dem anderen an. Und denen sagt sie immer, oder denen erzählt sie die gleiche Story. Ich habe auf der Straße zufällig ein Adressbuch gefunden. Darin habe ich ihren Namen gesehen und möchte sie gerne treffen. Bitte erzählen Sie mir was über den Besitzer dieses Adressbuchs.
Genau, wobei sie immer erst, wenn sie in der Wohnung ist, sagt, wie er heißt. Ne?
Stimmt, mhm. Ja.
Stimmt. Genau. Oder wenn sie am Telefon ist, dann wartet sie immer erst.
Ne? Das ist ja wirklich ein stranges Projekt. Warum will man denjenigen nicht kennenlernen, dessen Adressbuch man findet und anstatt dessen seine Freunde oder Bekannten oder fernen Bekannten, Verwandten und so weiter treffen? Das ist fast schon so ein bisschen irgendwie sich selbst so eine Spannung aufzubauen oder sowas. Das ist so wirklich Selbstbespaßung auch ein bisschen, oder?
Aber warum will man den überhaupt kennenlernen? Also wenn ich jetzt ein Adressbuch finde auf der Straße, dann ist ja vielleicht mein erster Gedanke nicht, oh, da möchte ich jetzt irgendwie der Sache nachgehen oder irgendwie herausfinden, wer das ist oder die Person kennenlernen, oder?
Du meinst, man schickt es einfach zurück dann?
Ja.
Ja.
Oder? Also ich weiß nicht, ob ich das Bedürfnis... Also ich frage mich, ob das irgendwie daran liegt, wie das aussah oder...
Ich denke, dass dadurch, dass sie eben die Kolumne angeboten bekommen hat und sie ja lang nicht wusste, was sie da schreiben sollte, dass sie auch ein Stück weit vielleicht nach Ideen gesucht hat, ja, was sie da machen könnte. Und ich finde die Idee des Konzeptes nicht schlecht.
Das Konzept ist super interessant.
Genau.
Aber was ich super interessant fand, war die Einschätzung des Graphologen, den ich um seine Einschätzung gebeten hatte. Der erkannte darin eine unaufgeregte Handschrift, also von diesem Pierre. Mhm. Eine unaufgeregte Handschrift, die nicht wirklich etwas zu sagen habe. Was auch immer das bedeutet. Was ich super funny fand, war, Zitat, wurde ein Kind geboren, schreibt ihr die Vornamen des Kindes unter die der Eltern. Mhm. Finde ich auch super.
Ja.
Gut. Fast schon zwanghaft, ja.
Fast schon zwanghaft, genau. Ja.
Ja, warum macht man sowas?
Also ich hätte auch irgendwie Skrupel, oder? Das zu machen.
Genau, also sie...
Das ist ja schon ein extremer Eingriff.
Ja, das ist ja, auch ein Thema immer wieder. Ja, das kommt ja, genau, immer wieder auf, ja. Also,
und zum Schluss wird es ja auch aufgelöst, dass er das überhaupt nicht geschätzt hat.
Ja.
Genau, genau. Ja. Wie das übrigens, das explodiert ja vollkommen. Das geht ja volle Granate in die Hose, das Ganze. Mhm. Das verraten wir aber nicht, oder? Das spoilern wir nicht. Also, eigentlich ist es zu geil, also... Mich biezelt's voll. Ich würde es wirklich gern sagen.
Oder wir reden drüber und sagen so jetzt, die das noch lesen wollen.
Nee.
Okay.
Nee, ich würde sagen, wir verraten es nicht. Also das Ganze, er reagiert auf diese ganze Geschichte, auf ihre Aktion, aber er reagiert nicht positiv, er reagiert auf eine ganz üble Art und
Weise.
Sehr
impulsiv.
Sehr impulsiv, ja. Aber das passt zu dem Bild, das sie von ihm eigentlich so im Laufe der Zeit gezeichnet hat, das so entstanden ist durch die Erzählungen der anderen Personen. Ich fand es ganz cool, weil es irgendwie in dem Buch für mich so ein bisschen um Geschichten erzählen geht, ja, und um irgendwie, ja, so eine Art Poetologie oder sowas, ja. Ich glaube, auf Seite 20, das ist so die, ja, die erste Begegnung mit Thierry, schreibt sie dann am Schluss, unsere gemeinsame Geschichte hat begonnen, also zwischen Pierre und mir, in seiner Abwesenheit.
Mhm. Ja.
Sie ist generell immer, finde ich, sehr übergriffig und indiskret und ist da auch, geht damit die meiste Zeit sehr, sehr locker um. Auch am Ende, dass wir ja nicht verraten wollen, was da tatsächlich passiert, ist sie gar nicht großartig bestürzt, sondern sie sagt nur, naja, damit hat er meine Geschichte beglaubigt. Jetzt wissen die Leser von der Libération, dass es wirklich genauso stattgefunden hat.
Ja.
Also sie ist nicht groß betroffen oder sagt, Mensch, es tut mir leid, vielleicht habe ich da doch übertrieben, sondern sie ist auch da relativ nüchtern und sagt, ja, irgendwie schade, aber er hat es beglaubigt.
Sie thematisiert das ja auch in den Kolumnen nicht wirklich, dass sie ein schlechtes Gewissen hat oder so. Also nicht wirklich.
Doch,
so,
ein bisschen
aber,
schon.
Aber nicht... Also sie teilt, also vielleicht hat sie das, aber sie teilt es nicht so richtig mit uns. Aber nur so am Rande mal. Aber sie
einmal,
macht das ja
genau,
schon alles.
Einmal sagt jemand, das ist doch unerhört.
Genau.
Und dann sagt sie schon, das war ihr dann arg.
Ja, ja, aber sie macht ja weiter.
Sie,
und
sie
fährt
weiter
ja auch zu ihm nach Hause.
Ja, sie bittet doch dann um Vergebung und fleht oder möchte in der Zukunft all diejenigen anflehen, sich mit ihr zu treffen, die ihr einen Korb gegeben haben, die das nicht wollten. Ja. Also das sagt sie schon, das ist schon ein Thema. Ich finde es so toll, wie ihn die Geschichten derjenigen immer mehr einkreisen, also beziehungsweise wie langsam so ein Bild von ihm entsteht durch die Erzählungen der Leute, mit denen sie sich trifft.
Ganz interessant, dass du das sagst, Dr. B., weil mir ging es eigentlich genau andersrum. Ich finde eben nicht, dass seine Persönlichkeit groß eingekreist wurde. Also sie ist
es versucht, oder?
Sie versucht es, aber sie ist ja eine sehr bedeutende Vertreterin der Konzeptkunst.
Caro, mir ist es noch gar nicht so aufgefallen, aber du hast echt total weiße Zähne.
Danke, das hast du mir lustigerweise schon öfter gesagt.
Aber weißt du, wann du mir fällt das immer wieder
immer,
auf?
Immer, wenn ich braun werde. Immer im Sommer, wenn ich braun werde, sagst du das.
Ja, das ist echt krass. Du hilfst doch danach.
Nee, gar nicht. Danke. Naja, was ich sagen wollte, sie ist ja eine bedeutende Vertreterin der Konzeptkunst und da geht es ja eher darum, eine Idee zu haben, ist da wichtiger als ein Kunstwerk zu realisieren. Und ich finde, das merkt man bei dem Buch ganz deutlich.
Weil dass es Teil des Kunstwerks ist, der Weg dorthin.
Genau, der Weg dorthin. Ja. Und ich finde, die Idee ist unfassbar gut. Mhm. Das Ergebnis finde ich persönlich nicht so gelungen.
Irrelevant, ne? Oder?
Ja, und fast man erfährt über ihn kaum was als kaum mehr als auf den ersten 5 Seiten.
Das stimmt, irgendwie, also was ich ganz cool finde, und das finde ich fast ganz gut zusammen, ja, das sind die Enten.
Ja, Stefan, sie bedroht dich nicht.
Nee, das sind Enten.
Das sieht aus, als würden die Rennen machen.
Aber hier ist es wirklich romantisch. Also wir sitzen wieder halt auf so einer Kiesbank in der Wertach und jetzt sind gerade 2 Enten vorbeigeschwommen und da vorne liegt ein malerischer Autoreifen.
Und ein Rewekorb.
Und ein Rewekorb. Genau, vom nicht so weit entfernten Rewe.
Lisa und ich, wir sind auch schon so ein bisschen nervös hier mit dir allein.
Ja. Okay, jetzt Schnitt. Also, was ich ganz cool finde, das fasst ganz gut zusammen, ist folgender Satz. Also, die Erzählerin fragt Paul B., welchen Eindruck hat er von ihm? Und er antwortet, den eines Kindes, das man am Flughafen vergessen hat. Was bedeutet denn das überhaupt? Also was soll denn das heißen? Wie ist ein Kind, das man am Flughafen vergessen hat? Ängstlich, aber irgendwie am Anfang vielleicht eher so ein bisschen...
Aber auch neugierig
vielleicht,
naiv, oder?
Naiv, neugierig.
Also...
Es ist irgendwie eine komische Mischung, eine nichtssagende Mischung oder sowas. Ja, die Stimmung kippt glaube ich.
Kippt ins Negative mit der Zeit. Ja. Aber grundsätzlich naiv, neugierig und auch begeisterungsfähig.
Ja, ich glaube, dass ein Kind das auch schnell irgendwie vergessen kann. Dass es dann sich ablenkt und dann irgendwie was Interessantes beobachtet oder, weiß ich nicht, da rumturnt und dann relativ schnell vergisst, dass es vergessen wurde.
Mhm. Ja, das kann sein. Aber ich finde, es ist so ein nichtssagender Satz irgendwie. Den eines Kindes, das man am Flughafen vergessen hat, ja. Also nicht fehl am Platz irgendwie.
So ging es mir aber ehrlich gesagt mit dem Buch öfter. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Ich fand die Idee so toll und war so gespannt, das zu lesen. Und ich finde, im Endeffekt waren dann die ganzen Begegnungen oft, kam wenig bei rum.
Banal,
ja.
Ne?
War banal, ja genau.
Aber was die Leute
sagen.
Die
Idee war gut. Die Realisierung hat dann nicht so geklappt.
Ja, ich will ihn ja auch malen, aber ich muss sagen, dass es nicht unbedingt einfacher ist, weil ich das jetzt gelesen habe, weil
es
sich nicht konkretisiert irgendwie.
Ja, ich finde das Konzept super. Also ich fand es auch nicht, das Buch ist glaube ich nicht jetzt so ein, wie sagt man, schriftstellerisches Meisterwerk, aber ich finde irgendwie die Idee super spannend. Und was ich so toll finde, ist übrigens, er erscheint ja auf einem Foto und
mit diesem Jerry Lewis, ne? Oder?
Nee, mit 4 anderen. 4 Personen blicken in die Kamera und ein einziger dreht ihr den Rücken zu. Und das ist Pierre, ja? Mhm. Das wird erwähnt in dem Gespräch mit Jacques O. Und da sagt sie, zu 5 oder 6 verbrachten sie den Sonntag damit, durch die Stadt zu schlendern, zu trödeln und Eis zu essen. Jacques O. macht ein Foto. 4 Personen blicken in die Kamera und ein einziger dreht ihr den Rücken zu. Pierre, als hätte er gewusst, dass ich noch nicht bereit war, ihm gegenüberzutreten. Fand ich super.
Ja.
Fand ich echt interessant. Und dann habe ich mir eben notiert, dass der Typ einfach ein Mysterium bleibt. Ja. Über das ganze Buch hinweg.
Und das will sie auch, ne?
Ich habe das Gefühl, die Personen und die Beschreibungen dieser Personen kreisen seine Persönlichkeit irgendwie ein, aber irgendwie... Während das Bild schärfer wird von ihm, verblasst es paradoxerweise zur gleichen Zeit. Also er bleibt ein Mysterium, weil er sich dem Bild entzieht dem alles ausstellenden Bild und wird so irgendwie auch zur poetischen Figur. Mhm. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Ästhetik von Jeff Koons und, Herrgott, ich habe das vergessen, aber es war im Museum Brandhorst in München, gab es eine Skulptur einer nackten Frau, die ist, glaube ich, aus Gummi und Wachs oder so gefertigt und die liegt auf dem Rücken und man sieht alles, die Brüste, man sieht die Vagina und man kann sogar reingucken in die Vagina.
Das,
und
das hast du erzählt.
Ich habe vergessen, von wem das war. Auf jeden Fall, das muss ich mal recherchieren.
Ja.
Und ich, dem Künstler ging es, das habe ich auch recherchiert dann, weil ich mir dachte, was ist denn das? Und dem Künstler ging es darum, zu sagen, dass da nichts zu sehen ist. Mhm. Also es gibt kein Mysterium mehr, es ist alles ausgestellt. Es ist der Unterschied zwischen Pornografie und Erotik sozusagen. Mhm. Erotik ist verschleiernd und bewahrt das Geheimnis, obwohl das, was drunter ist, eigentlich banal ist und ganz klar vorstellbar ist und auch nur Körper ist und so weiter. Aber es geht eigentlich um den Schleier oder um den Schal als mehr um den Schal als darum oder um den Schleier als darum, was darunter ist. Ja?
Es ist spannender, wenn eine gewisse Illusion bleibt,
genau,
als wenn man
und genau
alles
so ist
sieht.
Das ja hier auch.
Und ich glaube, das ist aber auch super relevant heutzutage, weil wir alle 1 Million Selfies machen und uns fotografieren und je mehr wir uns oder je öfter wir uns dem Bild aussetzen, desto uninteressanter werden wir. Ich glaube, dass heutzutage so eine Ästhetik viel interessanter ist, sich dem Bild zu entziehen, weil das Bild ja omnipräsent ist. Überall sieht man das Bild, ja?
Ja, ich denke auch, dass das hat ja zu seiner Zeit schon einen gewissen Skandal ausgelöst. Das war, meine ich, um 83 rum.
Genau.
Heutzutage, glaube ich, würde danach keine müde Maus mehr krähen, oder wie man sagt.
Das war super. Das war
eine
super.
Krähende Maus.
Hallo, Literaturhaus.
Nee, das finde ich voll gut, das war kreativ.
Das war kreativ, weil heutzutage ja jeder selber, vielleicht nehme ich mich da auch nicht aus, sich auf den sozialen Netzwerken viel, viel
völlig
intimer
prostituiert, ne?
Genau, eigentlich darstellt.
Ja.
Also
das
im Grunde genommen durchbricht sie den Datenschutz.
Ja.
Aber verglichen mit der heutigen Zeit ist das, was sie macht, sehr harmlos. Ich habe auch überlegt, könnte man sie als Stalker bezeichnen?
Ja.
Nee, könnte man nicht. Sie ist zwar indiskret und übergriffig, aber auf eine harmlose Weise, finde ich.
Also, ich finde es aber gar nicht so harmlos, weil ich finde, das klingt am Ende schon sehr, also sie macht ja nichts, aber es klingt schon sehr obsessiv. Ich weiß nicht, am Ende sagt sie doch, dass sie sich selbst quasi irgendwie zurückgenommen hat und nichts mehr mit ihren Freunden macht und quasi
das
Gefühl
richtig
hat, dass sie die Zeit mit ihm verbringt. Weil
ich finde, sie ist obsessiv und indiskret, aber ich finde, es geht ihr wirklich um das Konzept und nicht darum, ihn zu belästigen. Und jetzt, wenn man das mit einem Stalker vergleicht, da geht es ja wirklich dann.
Aber es ist schon, also ich finde es schon ein bisschen grenzwertig auf jeden Fall.
Definitiv.
Aber also ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es super aktuell irgendwie, weil es eben, also das Buch ist uralt, ne? Aber es geht ja jetzt wirklich auch darum, wer ist der Gewinner, ne? Und das ist, ich glaube, es ist derjenige, der sich entzieht eben dem Bild. Ich glaube, das ist eine ganz aktuelle Geschichte.
Richtig,
ich glaube, man wird
interessanter,
wenn man, oder man ist interessanter, wenn es noch ein Geheimnis.
Also würdest du sagen, Pierre D. ist der Gewinner?
Ja, würde ich schon sagen.
Ich weiß nicht, ob ich den jetzt Gewinner nennen würde.
Naja, also, Gewinner, ich sag mal so, es gelingt ihr nicht, ihn besonders treffend, oder was heißt treffend, ihn besonders deutlich darzustellen. Ob er der Gewinner ist, ist jetzt die Frage, er ist ja sehr verärgert.
Ja, ich glaube, er wäre mehr Gewinner, wenn er nicht so erregt gewesen wäre am Ende.
Ja, aber wir drehen uns im Kreis, es geht gar nicht darum, um die Person als Gewinner zu sein. Ich glaube einfach, die Geschichte ist interessant. Und zwar deswegen, weil es eben darum geht, irgendwie was passiert, wenn man sich dem Bild entzieht und Geschichten um jemanden herum erzählt. Und ich glaube, obwohl da irgendwie nichts Konkretes rauskommt, hat mir das die ganze Lektüre über super am Ball gehalten. Also das jetzt nicht mal, weil das so toll geschrieben war, sondern ich habe mir gedacht, was passiert jetzt am Schluss? Sieht sie ihn nett?
Ja, genau.
Lernen die sich kennen? Lernen sich nicht kennen? Und das hat mir irgendwie super krass vorangetrieben. Und auch diese ganze Ausgangssituation, wie schräg die Ausgangssituation ist, ja. Und dann
auch,
einfach die, auch diese ganzen Beschreibungen, zum Beispiel eine weitere, mit Miriam V. Im Jahr darauf bot sie ihm eine kleine Rolle in einem Film an, den sie gerade drehte, die eines Hausverwalters, ein alter Reaktionär. Warum hatte sie ihn, warum sie ihn genommen hat? Er hat ein Gesicht, das alles kann. Also es bleibt ja völlig leer.
Richtig,
ja,
es
das
bleibt
Gesicht.
Wieder
genau,
leer.
Genau.
Also eigentlich ist er gar nicht
Gesicht,
so interessant, aber sie macht
kann.
Ihn irgendwie interessant,
nee,
weil
ja, es gibt ja da irgendwie auch so eine Beschreibung von ihm, eine andere irgendwie, da geht es darum, dass er irgendwie so ein, ich weiß nicht, irgendein Comedian, ich habe es vergessen, wer er sei, aber viel...
Das ist ganz am Schluss, uns weht der Regenschirm weg. Eine ganz schöne Stelle, ganz am Schluss, das habe ich 2 oder 3 Mal gelesen, ich schau mal, ob ich's grad finde.
Kannst du es übers Mikro stellen? Wäre voll gut.
Da liegt auch noch romantisch eine Wodkaflasche.
Oh, eine Wodkaflasche.
Ist doch was drin?
Leider nicht.
Oh,
Mensch.
Lisa.
Ja.
Geil. Geil, Lisa. Ja, okay. Ja, das reicht jetzt schon, oder? Da vielleicht nur einen hin. Ja, ja, okay. Lass Caro mal lesen.
Genau, es gibt so eine Stelle, die da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Die habe ich 2 Mal gelesen. Da wird am großen Rad gedreht, aber danach denkt man sich, hä, jetzt weiß ich immer noch nicht mehr über ihn. Ich lese einfach mal
vor. Lies mal vor.
Genau, stoppt mich, wenn es zu lang ist. Das Komische an ihm ist tragikomisch. Ständig erzählt er seltsame, schwermütige und zwielichtige Geschichten. Mhm. Er macht aus ihnen Romane, in denen er immer die Rolle des vom Pech verfolgten Opfers spielt, was ihn gleichzeitig sehr begeistert. Ich erinnere mich, dass ihm eines Tages sein Videorekorder gestohlen wurde. Er war überzeugt, Opfer einer Verschwörung geworden zu sein. Er hat sich nicht mehr nach draußen bewegt. Daraufhin installierte er eine ganze Reihe von Anlagen, um in Zukunft Diebe stellen zu können. Mhm. Das bringt uns zum Kern seines Charakters. Er war wie in einem pathologischen Zustand, aber zugleich spielte er, übertrieb. Das ist typisch für ihn. Wenn er eine seiner Manien zur Schau stellt, weiß man nie, was Realität und was Fantasie ist und was daran seiner Neigung zuzuschreiben ist, den Lächerlichen zu spielen, sein Publikum zu unterhalten. Genau, und das geht
und dann kommt noch eine andere Stelle, das geht noch weiter.
Richtig,
gell?
Das geht noch weiter. Ein anderes. Soll ich lesen? Oder?
Darf ich weiterlesen?
Gerne.
Also ich würde überspringen einen Teil und dann zu folgendem Satz kommen.
Ja,
wir
gerne.
Haben nie erfahren, ob es diesem, also da geht es noch um den Rockmusiker, der in seinem Haus lebt und der nachts probt. Und anscheinend hat er dann eine Woche lang irgendwie über den Typen erzählt, der in der Nacht eben probt. Und dann schreibt sie weiter, wir haben nie erfahren, ob es diesen Mann wirklich gab oder ob er ihn erfunden hat. Er hat ein schwieriges Verhältnis zum Leben. Er hat sich ein ausgeklügeltes System geschaffen, das sein Leben lebenswert macht und ihn liebenswert. Und dann geht's weiter noch, letzter Satz. Er ist rebellisch, seine Aufstände sind sehr heftig, führen zu nichts, bleiben symbolisch. Mhm. Super interessante Stelle, fand ich auch die markanteste Stelle eigentlich. Mhm. Er ist ein Shakespeare-hafter Charakter zwischen hofnaher Menschenfreund und tragischer Figur. Aber das Komische an ihm ist, dass er das gleichzeitig zu genießen scheint. Also das bringt uns zum Kern, was du eben vorgelesen hast. Er war wie in einem pathologischen Zustand, aber zugleich spielte er und übertrieb. Mhm. Das ist typisch für ihn, wenn er eine seiner Manien zur Schau stellt, weiß man nie, was Realität, was Fantasie ist. Wahrscheinlich beides gleichzeitig. Und was daran seiner Neigung zuzuschreiben ist, den Lächerlichen zu spielen, sein Publikum zu unterhalten. Vielleicht ist es beides. Mhm. Manie und eben diese, also gleichzeitig, ne, paradoxerweise.
Ja.
Und vielleicht ist es auch irgendwie das Paradoxe am Menschsein generell. Mhm. Ne, dass also man leidet oder so, also er leidet. Und weiß aber gleichzeitig, dass er tragikomisch rüberkommt und genießt es dann auch noch in einem weiteren Schritt. Ja? Ja. Fand ich auch eine super Stelle.
Eine super Stelle, ja, genau.
Ich glaube, das ist aber auch sowieso bei vielen Comedians so, dass es halt immer sehr tragisch ist, aber die das halt die ganze Zeit irgendwie überspielen und das macht es dann irgendwie lustig. Und der wird ja auch mit mehreren Comedians verglichen. Ne?
Stimmt, ja.
Marx Brothers, ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ich kenne
ja, klar, den, das ist unsere Generation.
Entschuldigung.
Ja, wir sind älter.
Ich habe sie gegoogelt. Dann Harry Langdon und Jacques Tati.
Mhm.
Genau.
Der ist übrigens, glaube ich, mal auf einer besten Liste aufgetaucht. Und zwar der besten Regisseure irgendwie aller Zeiten. Obwohl er irgendwie, ich glaube 4 oder 6 Filme nur gemacht hat. Und ich glaube, da war er irgendwie so auf Platz 50 oder so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, mit dem ist er verglichen worden. Genau.
Ja, genau.
Ah ja, spannend.
Und es wird ja auch immer was zu seinem Kleidungsstil gesagt. Und eigentlich, also...
Ja, das finde ich auch spannend. Er trägt dämliche Sachen.
Ja, aber nur einer, glaube ich, sagt, dass er das, glaube ich, extra macht. Alle anderen sagen, dass ihm das egal ist. Und ich glaube der einen Person, dass er das extra macht.
Ja, und zwar, er macht es. Weswegen, wieso sagt es die, also was sagt der Typ, warum er das macht? Er will irgendwie seine Persönlichkeit von seiner Persönlichkeit durch seine Kleidung ablenken, genau, oder sowas. Genau. Ja? Oder er will, dass das Bild von seiner Persönlichkeit mit dem, wie er sich kleidet, nicht übereinstimmt, genau, und zusammenzubringen ist. Also er trägt da irgendwie immer übergroße Hemden. Heutzutage
mit Tragen, ne?
Ja, heutzutage wäre er ein Hipster.
Also dass man ihm nicht, oder, ansieht, wer er ist. Quasi, dass man von seinem, ja, Äußeren niemals auf das Innere schließen kann.
Genau.
Das ist doch irgendwie sein Ziel.
Und dann finde ich super übrigens, er wird bezeichnet, dieser Mann ist eine Wolke in Hosen. Finde ich auch super.
Richtig, ja, genau. Nicht, ja, greifbar. Das Einzige, was man noch beschreiben kann, sind seine Klamotten so ungefähr.
Ja.
Das ist,
ja,
so, ja.
Genau, aber, ja, ich will nochmal zurückkommen übrigens noch auf einen Punkt. Und zwar, ja, es geht um diese Ausgangssituation der Sophie Carrier oder der Erzählerin. Wir machen mal den Fehler nicht. Es geht um die Erzählerin, die was Übergriffiges hat. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das irgendwie ein, dass das auf jeden Fall mal eine Anmaßung war, beziehungsweise halt schon, man könnte es schon als Stalking bezeichnen fast, würde ich sagen. Und sie will den Bruder interviewen, mhm, und der ist Psychotherapeut, glaube ich, oder Psychoanalytiker, ich weiß es nicht mehr.
Ja,
was ist
Psychoanalytiker.
Der? Psychoanalytiker, ja, und, sie telefoniert mit ihm und das wird aufgelistet unter die Misserfolge.
Mhm.
Und da schreibt sie, also er sagt, es hätte etwas Anziehendes, Verführerisches an sich, aber dass er die Idee zu indiskret findet. Ich sage ihm, dass ich das verstehe und lege auf. Großes Bedauern, ich hätte etwas über Pierres Lieblingsspielzeuge, seine Schulnoten, seine ersten Verliebtheiten erfahren können und so weiter. Und ich habe mir dazu aufgeschrieben, Literatur ist irgendwie immer so eine Grenzüberschreitung und ein Betrug irgendwie an jemanden, habe ich das Gefühl. Und zwar, also man muss irgendwie...
Wie meinst du das?
Ja, also man muss irgendwie einen Schritt zu weit gehen. Ja, also das ist, das Gefühl hatte ich, um eine spannende Geschichte zu erzählen.
Mhm.
Ja, weil sonst bleibt Wirklichkeit Wirklichkeit und wird nicht zur Fiktion oder,
ja,
sowas. Ja, also hier ist irgendwie, das ist so die Poetologie, habe ich das Gefühl, dass es eben das Übergriffige ist.
Mhm.
Ja, das zu viel oder sowas.
Mhm.
Ja, das sich schuldig machen auch. Ja, an seinem Gegenstand. Ja, also an der fiktiven Figur oder an der echten Figur vielleicht.
Aber meint ihr auch, dass sie das auch genauso, sofern man das kann, so niedergeschrieben hat, wie die Leute das gesagt haben? Oder ob sie vielleicht auch selber immer noch ein bisschen interpretiert hat oder weiß ich nicht,
das
was dazu gedichtet hat?
Das,
genau,
bleibt ein Stück weit offen, ob,
ja,
das wirklich
das
rein
auch,
dokumentarisch,
genau,
ist oder ob,
ja,
sie
auch
dem
sein,
auch eine Färbung gegeben hat.
Weil manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt zu gut, um, ja, wirklich passiert zu sein.
Also auf, ja, jeden Fall finde ich, das ist ein Literaturbegriff der Übertretung, definitiv.
Ja.
Das sieht man auch immer
auf
wieder.
Jeden
also
Fall.
Nicht nur irgendwie, dass sie die Leute ausstalkt, sondern auch teilweise dann trotzdem weitermacht.
In sein Haus geht.
Und in sein Haus geht.
In die Post guckt, glaube,
genau,
ich,
so,
auch.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das
ist ja wirklich...
Genau die Stelle wollte ich gerade mal,
ja,
vorlesen.
Okay.
Im Eingangsbereich des Wohnhauses stecke ich meine Hand in seinen Briefkasten und stelle fest, dass sich die Post darin staut.
Ja,
also,
mhm,
es geht natürlich schon ziemlich weit. Also auf jeden Fall
kriminell.
Übertretung. Ja.
Auf jeden,
ja,
Fall Übertretung.
Ja. Jetzt finde ich es super interessant. Wir können nochmal zurückkehren auf diese Beschreibung von dem Pierre. Ja, also,
mhm,
der bleibt immer noch irgendwie mit dem Rücken zu uns. Also wir sind jetzt irgendwie schon auf Seite 91 und ich glaube, das Buch hat bloß
knapp 100.
Nicht, knapp 100 oder so. 105. Oder 103, irgendwie sowas.
Ja.
Und also da sind wir schon fast am Ende und dann kommt folgender Satz. Die Beschreibungen fügen sich ineinander. Das Porträt wird immer schärfer und gleichzeitig verblasst es. Was, mhm, erwarte ich noch? Soll ich aufhören?
Fand ich auch eine ganz interessante Stelle. Das Porträt wird immer schärfer und gleichzeitig verblasst ist.
Ja, man kriegt ja auch eine Idee irgendwie, ja. Man hat eine Idee davon, wie er aussieht, wie er sich kleidet. Man hat eine Idee von seinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Man hat eine Idee von seinen Liebesbeziehungen. Also er ist Dozent in der Filmhochschule. Er will aber lieber irgendwie beim Film arbeiten. Also man hat einen Haufen Informationen, aber die fügen sich irgendwie nicht zusammen.
Nee,
und es
irgendwie
scheint irgendwie das Faszinosum auch zu sein, irgendwie, warum der aber auch spannend bleibt, im Gegensatz zu einem Foto von ihm zum Beispiel.
Ja.
Ja, also wenn du ein Foto von ihm hättest und gleichzeitig alles wissen, dann wäre das ja uninteressant. Oder es wird sich immer noch nicht wirklich zu einem Ganzen zusammenfügen. Ja?
Genau.
Oder das Foto bringt dir ja auch nichts.
Richtig,
irgendwie.
Richtig.
Aber so bleibt es wenigstens spannend.
Ja, weil wenn ich ihn jetzt nur beschrieben bekomme, dann habe ich 1000 Ideen, wie er irgendwie aussehen könnte und die würden trotzdem alle anders aussehen, aber alle genau auf die Beschreibung passen, weil es halt irgendwie immer
verschiedene Blickwinkel oder
ja, oder so. Weil es nicht genau ist, weil zum Beispiel, also ich finde, so wie er ihn beschreibt oder so wie er beschrieben wird, ist es teilweise sehr französisch mit dem Schnurrbart und dem Ziegenbärtchen,
mhm,
und der Brille und dann kann ich mir irgendwie 1000 Männer genauso vorstellen, die immer nur so ein bisschen anders sind, aber die alle genau
die noch
da reinpassen. Aber das sind dann alles unterschiedliche Charaktere immer noch.
Ja.
Also irgendwie ist es sehr breit gefächert.
Ja, was ich mir überlegt habe, ist, ob man ihn überhaupt besser hätte kennenlernen können, wenn sie andere Kontakte aufgesucht hatte. Ich dachte mir, wahrscheinlich bleibt eine Person immer so, dass das Porträt ein bisschen schärfer wird, aber gleichzeitig verblasst, es sei denn, man kennt sie selber aus seinem eigenen Kontext.
Ja.
Also was glaubt ihr, wie wäre das jetzt bei dir, bei mir, bei dir, wenn man unser Adressbuch finden würde? Ich denke, das wäre irgendwo ähnlich.
Ja.
Ich meine, ich könnte jetzt viel erzählen über einen Freund oder eine Freundin von mir, aber jemanden, der den gar nicht kennt, ich weiß gar nicht, ob das das Ziel der Übung ist, dass das Bild schärfer ist.
Und die kennen den ja auch alle unterschiedlich gut. Manche haben den nur einmal gesehen oder manche waren mit dem befreundet.
Das ist einfach eine Geschichte darüber, wie poetisch erzählen sein kann, habe ich das Gefühl. Der Pierre ist einfach nur das X am Ende, es braucht, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder anzufangen, eine interessante Geschichte zu erzählen. Was dann da am Ende rauskommt, ist eigentlich nicht so interessant. Also ich finde es nochmal ganz cool, hier am Schluss geht es am Schluss ist er irgendwie so in dem Dorf von dem Vater und läuft dann da durch und nach der Zurückweisung durch den Bruder habe ich Angst, den Vater zu verstimmen. Ich laufe durch das Dorf, die Kirche ist zu, ich stelle mir die Orte seiner Kindheit vor und wie er unzählige Male die kleine Brücke überquert hat, um am Ufer des Wassers die Lastkähne zu beobachten. Also das ist natürlich reine Fiktion, ja? Mhm. Wird aber dadurch irgendwie auch echter.
Ja, man kann es sich vorstellen, dass es genauso hätte passieren können.
Ja, Vergangenheit ist ja auch Fiktion, ja?
Ja.
Ja, also ich finde es echt ein spannendes Buch, vor allem dann am Schluss eben, wie das Ganze dann noch in die Luft geht.
Richtig,
aber das verraten wir nicht, ne?
Nein, das verraten wir nicht.
Ich würde auch sagen, wir machen jetzt diesmal Fotos von uns zum Schluss von hinten, oder?
Stimmt.
Ja, stimmt.
Ja?
Im Stil von Pierre D.
Genau, von Pierre D, ja.
So machen wir es. Ich sehe hinten heute besonders gut aus.
Von hinten, immer. Von hinten,
von hinten
immer
sehe
gut.
Ich immer besser
von
aus.
Immer. Ja, also ich glaube wirklich, dass es ein aktuelles Thema ist.
Definitiv.
Fotos und die Idee, dass man einfach alles immer jederzeit ausstellt.
Richtig.
Und dadurch verspricht man sich irgendwie, was verspricht man sich eigentlich davon, dass man irgendwie alles ausleuchtet?
Likes.
Ja,
also ein Bild von sich selber darzustellen. Ich meine, jetzt sag
ich
mal...
Aber das wird doch leer, oder?
Ja, aber jetzt in unseren, wie soll ich sagen, Kreisen, da macht man nicht Duckface und Dekolleté, sondern da macht man dann Dinge, wo man meint...
So du meinst die Hand aufstützen, so intellektuell?
So, und, genau. Ja, aber im Grunde genommen ist es halt unser Duckface. Ich glaube, es geht um Aufmerksamkeit, um ein gewisses Bild von seinem eigenen Leben darzustellen, wie man es vielleicht selber gerne hätte. Die Frage ist es denn dann immer so?
Ich würde auch sagen, das ist ein menschliches Bedürfnis, sich immer irgendwie selbst zu inszenieren, so wie man sich halt gerne irgendwie darstellen möchte.
Wie man sich darstellen möchte,
genau. Wie man es möchte, nicht wie es ist. Ja. Aber auch andersrum, also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Tinder oder so und mir jemanden angucke oder, weiß ich nicht, jemanden kennengelernt habe und ich finde den interessant, dann gehe ich ja auch auf sein oder ihr Profilbild bei Instagram, bei Facebook und dann irgendwie verliert man sich ja auch. Natürlich ist das unbefriedigend.
Man will immer mehr sehen.
Man will immer mehr und man will irgendwie noch wissen, mit wem ist der denn befreundet
oder
was macht der.
Aber das ist doch auch wie Pornos gucken, oder? Du musst dann immer mehr anschauen. Es bleibt immer unbefriedigend irgendwie, weil...
Und
es gibt auch nicht den Winkel oder die Stellung oder was auch immer, die dann den versprochenen Kick gibt oder so. Man wird immer stumpfer.
Unbefriedigendste ist ja auch, wenn man die Person dann trifft, dann ist man enttäuscht, weil die gar nicht so ist, wie man sich die vorgestellt hat.
Mhm, kann passieren,
also oft ist das so.
Also das ist auch wirklich jetzt ziemlich malerisch, oder?
Total, das ist total malerisch.
Ja, der Autoreifen. Vor allem.
Und die Wodkaflasche, die noch.
Nee, aber ich finde es wirklich schön. Ich würde hier öfters sitzen. Aber irgendwie komme ich nie dazu. Nur wenn wir Podcasts machen, sitzen wir an der Wertach.
Stefan, nächste Woche gehen wir hier mal mit dem Buch hin und lesen tagelang.
Kann man echt. Das machen wir echt mal.
Ja, hier kann man ja bestimmt auch mit den Füßen ins Wasser, oder?
Ja, kann man schon.
Das machen wir dann.
Willst du es mal machen?
Ja, das will ich mal machen.
Okay, also over and out.
Over and out.